Erster Könige, Kapitel 19. Letztes Mal haben wir Elia gesehen. Elia, wahrscheinlich einer der vollmächtigsten Männer in der Bibel. Im Neuen Testament sehen wir, dass er alle Propheten repräsentiert, dass er symbolisch ist für einen Wunderwirker. Sehr vollmächtiger Dienst, den Elia hatte. Und wir haben letztes Mal studiert, wo er diese ganzen Götzen Priester zusammengerufen hat zu einem Gebetstreffen, wenn wir so sagen wollen. Eigentlich zu einer kleinen Konkurrenzveranstaltung. Na, Elia hat gesagt, es soll nicht regnen, und auf sein Wort hin, auf sein Gebet hat es 3 Jahre lang nicht geregnet. Und dann ist er dem König Ahab, diesem bösen König, der noch dazu mit der bösesten Frau der ganzen Bibel verheiratet war, mit der Isabel, ist ihm entgegengetreten und hat gesagt, versammle mir die Propheten des Baal, dieser heidnischen Götzen, versammelt sie mir dort am Berg Karmel. Und Ahab war der König, aber da war was, eine Autorität in der Stimme von Elia, in seinem Auftreten, das er nicht gewagt hat, ihm zu widerstehen, und hat hier die Propheten versammelt, und wir haben diesen netten Wettkampf gesehen. Die Vollmacht Gottes, wo diese Baalspropheten den ganzen Tag lang ihre toten Götzen angerufen haben, dass sie Feuer vom Himmel fallen lassen sollen, dass das Opfer verzehrt, und natürlich ist nichts passiert, weil diese Götzen nicht existieren. Und dann trat Elia auf und hat diesen Altar des Herrn wieder aufgerichtet und sein Opfer draufgelegt, hat ein ruhiges Gebet gesprochen und Feuer vom Himmel hat das Opfer verzehrt, den Altar verzehrt, das Wasser, was ringsum in dem Graben war, verzehrt. Und dann hat er gebetet und Regen ist gekommen. Und er hat noch den Weltrekord im Dauerlauf aufgestellt und ist dem König Ahab, seinem Wagen, seinem Streitwagen, den Pferden vorausgelaufen in seine Hauptstadt. Nach Jezreel. Mächtiger Mann. Noch werden wir sehen, jetzt nach diesem großen Sieg, nach diesem großen Erfolg für den Herrn, hat alle Götzenpriester umbringen lassen, hat reinen Tisch gemacht. Nach diesem großen Sieg werden wir sehen, wie Elia in ein tiefes Loch reinfällt. Ist oft so, dass nach den größten Erfolgen die tiefsten Löcher kommen. Sind wir verwundbar, angreifbar? Wir werden sehen, wie Elia, dieser große, mächtige Mann Gottes, Mann voll Glauben, Mann voll Vollmacht, wie er in eine tiefe Depression fällt. Und ja, es ist möglich, dass Christen in ein Loch fallen. Werden aber auch sehen, wie wir wieder rauskommen können aus diesem Loch, wenn wir da drin sind. Vers 1. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Könnt ihr euch vorstellen, die Isabel, Tochter des Sidonierkönigs, Baal war ihr Hausgötze, wenn wir so sagen wollen, ihr Nationalgötze. Er war verantwortlich für den Regen, der Regen und der Wettergott, Fruchtbarkeitsgott. Karmel war sein Berg, Heimspiel dort am Berg. Und jetzt kommt Ahab zurück und wir können uns vorstellen, was Isabel gesagt hat, na, wie ist es gelaufen? Und sie hat sich sicher gedacht, ja, der Baal hat dem Herrn mal gezeigt, wo es lang geht, wer der wahre Gott ist. Und Ahab hatte gesagt, ah, Schatz, ja, es ist gelaufen. Wahrscheinlich war Isabel so eine Frau, an der man nicht gerne entgegengetreten ist. War so eine alte Hexe, stelle ich mir vor. Das war zumindest ihre Persönlichkeit. Mit der war nicht gut Kirschen essen. Und hat gesagt, ja Schatz, es ist gelaufen. Ist Feuer vom Himmel gefallen? Ja, aber nicht vom Baal, sondern vom Herrn. Und Elia hat deinen Gott den ganzen Tag lang verarscht und sich lustig gemacht über die Götzenpriester. Hat gesagt, vielleicht ist er auf Urlaub, schreit lauter, vielleicht sitzt er am Topf. Und dann zum Schluss hat er alle deine Propheten umgebracht, Isabel. Das hat sie nicht gern gehört. Stell dir mal vor, sie hat einen richtigen Zornausbruch bekommen. Und in Vers 2, da sandte Isabel eine Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Elia, dieser machtvolle Mann, bevollmächtigt vom Herrn, tritt dem König entgegen, nimmt es mit 450 falschen Propheten auf. Und jetzt fällt ihm das Herz in die Hose, weil eine Frau ihn bedroht. War eine böse Frau, aber trotzdem im Verhältnis eigentlich ein kleiner Fisch. Nach all dem, was er erlebt hat, der Herr hat es regnen lassen, nach 3 Jahren auf sein Wort hin, Feuer vom Himmel gefallen, gewaltiger Sieg. Und ich glaube, wenn Elia einfach da standhaft geblieben wäre, wäre gar nichts passiert. Ich glaube, Isabel hätte sich in die Hose gemacht. Wenn sie ihn wirklich umbringen hätte lassen wollen oder gefangen nehmen hätte lassen wollen, warum hat dieser Bote ihn nicht gleich gefangen genommen? Warum hat sie nicht Leute geschickt, um ihn gleich mitzunehmen? Ich glaube, Isabel hatte heiligen Respekt vor ihm. In Wahrheit. Es ist Feuer vom Himmel gefallen. Wer würde es wagen, es mit so einem Mann aufzunehmen? Mit dem Gott, den er repräsentiert, der so viel Macht hat? Ich glaube, Isabel wollte ihn dazu bringen, dass er wegläuft. Das war ihr Plan. Dann hat er sich sozusagen selber in ein schlechtes Licht gestellt, ne? Wenn er davonlauft. Und es passiert hier. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Also er läuft davon, von dem Nordreich in das Südreich Juda, was verfeindet war mit dem Nordreich, als ich gedacht habe, bin ich sicher. Er läuft Richtung Süden, in das südliche Reich und dann in die südlichste Stadt hinunter, nach Beersheba. So weit weg, wie er konnte. Und das war nicht genug. Er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Seid ihr nicht froh, dass Gott nicht alle unsere Gebete erhört? Ich glaube, Elia war froh. Elia war einer der wenigen Männer in der Bibel, der nie gestorben ist. Interessanterweise trotz seinem Gebet. Ich bin mir sicher, wo er sich dann im Neuen Testament da mit Mose und Jesus auf dem Berg der Verklärung getroffen hat, dass er vielleicht ein bisschen geschmunzelt hat, als er zurückgedacht hat an dieses Gebet. Dort in seiner Verzweiflung, in seiner Depression. Herr, bring mich um. Ich bin auch dankbar, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört, sondern nur die, die gut für mich sind oder die seinem Willen entsprechen. Wahrscheinlich wäre ich schon 10-mal verheiratet und 10-mal mit der Falschen. Mit einer Isabel vielleicht. Es ist gut, dass Gott nicht alle unsere Gebete beantwortet. Ich meine, er beantwortet alle. Manche mit Ja, manche mit Nein. Und manchmal sagt er, wart noch ein bisschen. Aber Gott sei Dank ist er souverän und nicht wir, dass er immer das machen muss, was wir ihm befehlen oder was wir von ihm verlangen, wie eine gewisse Theologie das behauptet. Das ist eine Irrlehre. Nee, wenn wir seinen Willen gemäß beten, steht im Neuen Testament, in Jesu Namen, seinem Charakter, seinem Geist, seinem Willen gemäß, die Gebete erhört der Vater, und das ist eine wunderbare Sache. Es gibt mir auch eine große Freiheit. Ich darf einfach drauf losbeten und darf drin ruhen und wissen, Gott, das, was deinem Willen entspricht, das erhörst du, und was nicht deinem Willen entspricht, das filterst du und wird nicht erhört. Das ist wunderbar. Das sollte uns eine Freimut, Freiheit geben im Gebet. Er wünschte sich, sterben zu können, und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg des Herrn ist weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft seiner Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, denn Gott, der Herrscher, deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach auch mir das Leben zu nehmen. Lass uns hier mal eine Pause machen und das Ganze betrachten, was hier passiert. Elia ist depressiv. Er sitzt im wahrsten Sinne des Wortes in einem Loch, in einer Höhle, in der Wüste in dem Fall. In der Höhle sitzt er später. Was waren die Ursachen, denkt ihr, von seiner Depression? Ich könnte mehrere Ursachen hier sehen. Und wirklich, man kann es nicht auf eine Sache festlegen, wenn Leute deprimiert sind. Das kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Eines ist Temperament. Manche Leute sind von ihrer Persönlichkeit her, neigen eher dazu, depressiv zu werden als andere. Es gibt die, die mehr so eine ausgeglichene Persönlichkeit haben, die sind nie besonders happy oder super begeistert, weit oben, aber auch nicht tief unten. Und dann gibt es Leute, die sind mehr emotional von ihrer Natur aus. Die sind mal oben, mal unten, da haben die Emotionen größere Ausschläge. Und ich glaube, der Elia war so ein emotionaler Mann. Er war ein leidenschaftlicher Mann, und das war das Positive dran. Der hatte Begeisterung für den Herrn, der hat sich im Glauben da auf Dinge eingelassen, auf Abenteuer mit Gott. Hatte Leidenschaft, das sehen wir, wo er diese Baals-Propheten hier konfrontiert. Aber oft sind unsere größten Stärken auch unsere größten Schwächen. Mose, der demütigste Mann der Bibel, außer Jesus. Wir wissen das, weil er es uns selbst gesagt hat. Ich mag auch das. Aber der demütigste Mann der Bibel. Wo hat er Mist gebaut, als er zornig geworden ist und den Felsen geschlagen hat und gesagt hat, werden wir nicht Wasser aus euch aus dem Felsen holen? Moment, er hat gesagt, ich will. Ja, Mose wird stolz und zornig, der demütigste Mann. Oder David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hatte wirklich ein reines Herz für ihn, und wo ist er gefallen? Dem Bereich Ehebruch. Ich denke an Abraham, ein Mann des Glaubens. Und dann hatte er seinen Durchhänger mit Abimelech und so weiter, wo er dem Herrn nicht vertraut hat, in der Zeit der Hungersnot und weggegangen ist und dann gelogen hat, dass seine Frau seine Schwester ist. Wir sehen das bei vielen Personen in der Bibel, dass die größten Schwächen oft auch oder die größten Stärken oder auch die größten Schwächen sind. Also das könnte eine Ursache gewesen sein, einfach die Persönlichkeit von Elia, dass er dazu geneigt hat, mal in ein Loch reinzufallen, depressiv zu sein. Es ist gut, es im Auge zu behalten, wenn man so diese Neigung hat. Andere Sache könnte sein Erschöpfung. Es gibt sowas wie Erschöpfungsdepression. Ich meine, er ist hier von Karmel nach Jezreel gelaufen, die ganze Jezreel-Ebene durch. Hat gezehrt an ihm. Und während Ahab gegessen hat dort oben auf dem Berg, hat Elia gebetet und gefastet offensichtlich. Und ich weiß nicht, wie viel Schlaf er hatte. Auch das kann manchmal eine Ursache sein, wo wir in ein Loch reinfallen. Einfach weil wir nicht weise umgehen mit unseren Kräften. Weil wir nicht richtig essen. Ist für uns Singles besonders gefährlich. Weil wir zu wenig schlafen. Da ist eine Weisheit drin. Ne? Wenn Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Und ich weiß, für mich ist es eine Versuchung, einfach durchzuhackeln, durchzuarbeiten. Ich habe immer so viel, was ich noch machen will. Aber es ist ein gutes Modell, was Gott uns gibt. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Wir brauchen das. Wir sind Körper, Geist, Seele. Und das hat Wechselwirkungen. Wenn wir physisch, körperlich platt sind, dann passiert es uns auch leichter, dass wir emotional drin hängen, in einem Loch. Das kennt ihr sicher auch aus eigener Erfahrung. Und da ist so eine Sache. Ne? Auf der einen Seite, wir können nicht wirklich wachsen, wenn wir uns nicht manchmal über unsere Kräfte hinaus pushen, über das, wo wir uns wohlfühlen und wo es bequem für uns ist. Manchmal müssen wir sagen, okay, mach einen Schritt im Glauben und ich pushe mich ein bisschen. Sonst können wir nicht wachsen. Alle großen Männer Gottes, große Frauen Gottes, das waren welche, die sich über ihre Bequemlichkeit hinaus gepusht haben. Und das ist ein Aspekt. Und ich habe das oft erfahren. Das heißt, bei Evangelisationseinsätzen oder Missionseinsätzen, wo du einfach müde bist und fertig bist und dann sind da Leute, denen du eigentlich dienen sollst. Du sagst, eigentlich habe ich keinen Bock, ich habe keine Lust, ich habe kein Herz, ich bin müde. Und sagst aber Gott, okay, ich mach's. Und du machst einen Schritt im Glauben und du erfährst Gottes Kraft. Wer dir neue Kraft schenkt und wer dich gebraucht und Türen öffnet. Ist jedes Mal so, oder? Wenn man rausgeht zu evangelisieren, ich fühle mich nie danach, das zu tun. Das ist immer eine Überwindung, meine Menschenfurcht, meine Bequemlichkeit. Und viele Bereiche im Leben sind so. Manchmal müssen wir uns ein bisschen über unsere eigenen Grenzen hinwegsetzen, sozusagen. Und es gibt eine Zeit, wo wir sagen, ja, wir sind müde, aber es ist einfach dran, durchzuackern. Bei Praiseland ist so eine Zeit. Das sind 3 Wochen, wo du nicht genug Schlaf kriegst. Und meistens bin ich auch erkältet dann am Ende der ersten 2 Wochen. Schlägt dann aufs Immunsystem. Ne? Aber es gibt so Zeiten. Aber auf der anderen Seite die Ausgewogenheit, das sollte nicht unser Lebensstil sein, wo wir ständig über die Stränge leben. Das ist ein gutes Prinzip drin. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Ganz normale Menschenweisheit. Wir brauchen Ruhe, unser Körper zu erholen. Das könnte eine Ursache gewesen sein, Erschöpfungsdepression. Geistlicher Angriff vielleicht. Wie gesagt, unser Feind schläft nicht, wie die Isabel, die schläft auch nicht. Und er ist ein Lügner. Auch er betrügt uns und er versucht uns zu bedrohen, er versucht uns fertig zu machen, er versucht uns zu verdammen. Ist ja wahrscheinlich, dass hier auch eine geistliche Komponente dabei war. Und Angst ist eigentlich nie von Gott, ne? Wenn wir Angst kriegen. Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, heißt es im 2. Timotheus. Enttäuschte Erwartungen. Das ist auch so ein Punkt. Ich denke, Elia hat sich erhofft, jetzt ist dieses große Wunder geschehen, ja. Gott hat klar gesprochen, das Volk hat klar gesehen, der Herr ist der wahre Gott. Sie haben diese Baalspriester umgebracht, wie es das Gesetz sagt, falsche Propheten. Und ich glaube, Elia hat sich erwartet, ja, jetzt wird die Nation umkehren zum Herrn. Ich meine, der König Ahab, wie viel muss er noch sehen? Hoffentlich werden sich die bekehren, zurück zum Herrn. Ahab, nichts dergleichen ist passiert. Er hat gegessen, ist zurückgefahren, hat seiner bösen Frau erzählt und die hat Elia bedroht. Da war keine Buße da, da war keine Umkehr da. Ich glaube, Elia hat sich mehr erhofft. Enttäuschte Erwartungen, auch das kann so ein Punkt sein, wo wir depressiv werden. Wieder, wir sind Körper, Geist, Seele. Es hat Wechselwirkungen. Wie wir denken, hat Auswirkungen auf das, wie wir uns fühlen. Psychosomatische Erscheinungen. Hängt alles zusammen. Und ja, wir können unsere Gefühle nicht ändern. Das kann nur Gott. Aber wir können unser Denken beeinflussen. Und deswegen sagt uns die Bibel, ist es wichtig, dass wir uns auf den Herrn ausrichten, nicht auf uns selbst, auf unsere Umstände. Manchmal haben wir falsche Erwartungen. Oh, der Herr muss das tun oder andere Menschen müssen das tun und dann kommt es anders. Meistens kommt es anders. Gott hat seine eigenen Wege mit uns und meistens ist es besser für uns als das, was wir uns erwarten. Und wenn es nach uns ging, wir würden immer High Life haben, ne? Und nie durch schwere Zeiten, es wird immer locker gehen, wir würden immer nur das tun, was wir wollen. Und dann beruft uns Gott zu was anderem. Oder er beruft uns, wir tun etwas, wir sind gehorsam und erwarten uns einen Rieseneffekt. Tausende werden sich bekehren. Dann ist es vielleicht eine Person. Und ich weiß, als ich hier nach Grünstadt kam, ich hatte ganz andere Vorstellungen, wie mein Dienst hier aussehen wird, als wie er dann wirklich war. Aber es war gut für mich, war eine wichtige Zeit. Ich habe gedacht, ich werde Bibel studieren, ich werde lehren und die ersten 2 Jahre habe ich vor allem geputzt und gebaut und organisiert. Weiß nicht, vielleicht 4-mal gelehrt in 2 Jahren oder so. Jugendgruppe, die wir damals starten wollten, da haben wir diese ganze Sache gehabt, wo dann das Gerede war, wir wären eine Sekte und so weiter. Und dann waren plötzlich alle Kids weg und es ist ein bisschen anders gelaufen. Ich habe keinen Job gefunden, wie ich es geplant hatte. Es ist ein bisschen anders gelaufen. Und solche Zeiten kann es dann wirklich sein, wo wir auf uns selbst schauen und wie Elia in Selbstmitleid verfallen. Das ist immer schlecht, ne? Selbstmitleid. Und eigentlich ist Selbstmitleid Stolz, ne? Wisst ihr das? Eigentlich sagen wir zu Gott, das, was du tust in meinem Leben, ist nicht gut. Du meinst es nicht gut mit mir, wie es dein Wort es mir sagt. Gott, warum lässt du das zu? Gott wird sagen, ich lasse zu, weil es wichtig für dich ist. Für mich waren diese 2 Jahre sehr wichtig. Da ist sehr viel Stolz gebrochen worden. Man lernt zu dienen. Man lernt sein Leben zu geben. Für die Schafe. Das ist wichtig. Gott formt uns gerade in diesen Zeiten, wo es nicht so läuft, wie wir uns es gedacht haben. Und wir müssen vorsichtig sein mit Selbstmitleid. Das ist das Schlechteste, was wir tun können. Wenn du enttäuscht bist, und das wird immer wieder vorkommen in unserem Leben, wenn du enttäuscht bist, dass dich nicht hinsetzt, und sagst, ich tue mir selber leid. Und drüber nachgrübelst. Und dann grabst du dein Loch immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Wir müssen unsere Augen von uns selbst wegwenden, von unseren Umständen und auf den Herrn wenden. Siehe, das Problem war, dass Elia an dem Punkt nicht mehr im Glauben gelebt hat, wie der Korintherbrief uns sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sondern dass er auf die Umstände gesehen hat. Er hat nicht mehr den Herrn gesehen, wie er souverän ist auf dem Thron, sondern er hat nur mehr Isabel gesehen und ihre Drohung und die Enttäuschung. Die Dinge laufen nicht so, wie sie sich mir vorgestellt haben. Und das war der Punkt, wo es ihm runtergezogen hat. Und dann sehen wir hier einige typische Symptome von Depressionen, wenn wir drin hängen. Eines ist Selbstmitleid und das ist schlecht. Das zweite ist, dass wir davonlaufen. Ziehen uns zurück. Auch das ist eigentlich das Schlechteste, was du tun kannst in der Situation. Er isoliert sich von anderen Menschen. Lässt sogar seinen einen Diener zurück und rennt noch eine Tagesreise weit in die Wüste. Und er hat eine falsche Wahrnehmung von der Realität. Auch das passiert, wenn wir im Loch drinnen sitzen. Ich bin der Einzige. Das war nicht wahr. Aber in seinem Gefühl, in seiner Wahrnehmung war es so. Ich will am liebsten sterben. Habt ihr so schon mal gefühlt, wo ich gedacht habe, ach ja, hol mich nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Er dreht sich um sich, ne? Ich habe sehr geeifert für den Herrn. Ich bin der Einzige. Das ist eine völlig falsche Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch falschen Stolz, ne? Ein bisschen da drin, ne? Ich bin der Einzige, der dir treu war. Und guck mal, ich habe alles für dich getan. Er klagt hier Gott an. Und dann lass uns ansehen, was ist die Lösung dafür? Wie kommen wir wieder raus aus dem Loch, wenn wir drin sind? Ich denke, wir haben schon einige Prinzipien gesehen, wie wir es gar nicht ins Loch reinfallen. Dass wir uns nicht um uns selbst drehen, nicht auf uns schauen, auf den Herrn schauen, unser Denken, dass wir uns nicht isolieren, dass wir gut essen. Und das ist das Erste, was der Herr tut. Gott ist so praktisch, ich mag das. Ich denke auch an die Stelle, wo Petrus im Gefängnis ist und der Engel befreit ihn und sagt, Petrus, zieh mal deinen Mantel an. Gott ist so praktisch. So auch hier. Er schlief ein und er legte sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und Gott lässt ihn erstmal schlafen. Ruh dich aus. Und ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Gott versorgt ihn mit Essen. Vielleicht kannst du mal so ein Engel sein für jemanden, der drin hängt und ihn besuchen. Einsamkeit ist da immer ein Problem. Er hat sich isoliert. Gott schickt ihm einen Engel. Der sagt, komm, iss, ich habe dir was zum Essen gekocht. Lass uns Gemeinschaft haben. Vielleicht will Gott dich gebrauchen. Im Leben von jemandem, der drin hängt. Vielleicht kennst du jemanden, vielleicht denkst du gerade an jemanden, an den der Heilige Geist dich erinnert. Kann so eine einfache Sache sein, einfach jemanden besuchen und Essen am Tisch stellen oder sagen, hey, komm mal vorbei, ich lade dich zum Essen ein. Und er legt sich wieder hin. Und Gott gibt ihm diese Ruhezeit. Und der Engel des Herrn kam zurück zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist weit für dich. Das ist das Erste, was er tut. Er versorgt seine physischen Bedürfnisse. Und dann geht er an den Berg Gottes, den Horeb. Oder Sinai. Das ist der Berg, wo Gott dem Mose erschienen ist, im Dornbusch. In der Gegend zumindest. Das ist der Berg, wo die 10 Gebote gegeben wurden. Das ist der Berg, wo Dinge passiert sind, geistlich gesehen. Donner und Blitz und Feuer vom Himmel. Und Elia läuft zu diesem Berg. Vielleicht denkt er sich, ich will zurück zu den Wurzeln. Ich will dorthin, wo was passiert ist mit dem Herrn. Ich will ihn erfahren. Und ich mag es hier, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Hat der Herr das schon mal zu dir gesagt? Und ich glaube nicht, dass er das Verdammen sagt, was tust du hier? Ich glaube, er sagt es wirklich als liebender Vater. Hey, mein Kind, was tust du hier denn? Elia. War nicht das, was er hören wollte. Und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Klagt eigentlich Gott an, jammert sich aus bei ihm. Und ich mag das, Gott hört ihm erstmal zu. Wir dürfen mit all unseren Gefühlen, mit allem, was wir denken, wir dürfen zu Gott kommen damit. Das sehen wir in den Psalmen. Lest mal Psalmen, was da für Emotionen und Gefühlsschwankungen drin sind und Anklagen und Jammern und das ist okay. Schlaf dich mal aus, iss anständig, stärk dich und dann red mal mit dem Herrn. Schütt ihm dein Herz aus. Und da sprach er, Vers 11, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und das ist, was er am allermeisten brauchte. Er braucht eine Begegnung mit Gott. Eine neue. Und Gott begegnet ihm hier. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss. Muss ein starker Wind sein, der Berge zerreißt. Und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr war aber nicht in dem Feuer. Nicht in diesen spektakulären Wunderdingen, in diesen großen Dingen, die Elia sich erwartet hat. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und da spürte Elia, da ist die Gegenwart des Herrn. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Gott ist so oft in dem Kleinen, in dem Stillen, in dem Alltäglichen. Wir wünschen uns Feuer und Wunder und Sturm und Lautsprecher vom Himmel. Gott sagt, nee, ich wirke ganz in dem Alltäglichen. Ich wirke oft übernatürlich natürlich. Und ich spreche zu dir in der Stille deines Herzens. Und ich denke, das war das Kostbarste eigentlich. Ich denke, wenn wir Elia fragen könnten, Elia, was war das Größte in deinem Leben? Wo du Feuer vom Himmel gerufen hast, wo du gebetet hast und es hat nicht geregnet. Ich glaube, Elia würde sagen, nee, das war so kostbar, wo der Herr mir begegnet ist und ganz in der Stille meines Herzens, ganz persönlich mit mir gesprochen hat. Ich glaube, das war das Größte in seinem Leben und das ist das größere Wunder als diese Riesendinge, die großen Wunder, die Gott manchmal auch tut. Aber hier, der neue Bund, dass Gott unser steinernes Herz rausnimmt und uns ein weiches Herz gibt, dass Gott selbst Wohnung nimmt in unserem Herzen, sein Gesetz, seinen Willen, seine Gedanken auf unser Herz legt. Das ist das größte Wunder von allem. Was tust du hier, Elia? Fragt er wieder. Und Elia hat keine neue Antwort. Er dreht sich noch immer um dieselbe Sache.
Er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel Mehula, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben.
Als letztes sagt der Herr dem Elia, Elia, es gibt noch was zu tun. Lass dich nicht hängen, bleib nicht hier rumsitzen. Ich habe was für dich zu tun, ich will dich gebrauchen. Und auch das ist was sehr Praktisches, was sehr Wichtiges, dass wir uns ausschlafen, unseren Körper achten, richtig essen, dass wir uns nicht isolieren, dass wir wieder Gemeinschaft suchen mit anderen. Und das tut der Herr hier auch, er gibt ihm Elisa als Assistenten. Dass wir den Herrn suchen, sein Wort. Und das ist auch so eine Sache, ne? Wenn wir das Brot und das Wasser als Bild sehen wollen für Wort Gottes und den Geist Gottes. Ne? Gott versorgt uns damit, er stellt uns das zur Verfügung, es ist verfügbar für uns, aber essen wir. Ist auch oft gerade, wenn wir im Loch drin sind, ne? Dann haben wir auch keinen Bock auf geistliche Dinge. Ah, ich will mich nicht danach, die Bibel zu lesen. Aber das ist gerade das Brot, das lebendige Brot, unsere geistliche Nahrung, das Gott uns hinstellt, das Wasser strecken wir uns aus nach dem Heiligen Geist, nach seinem Wort. Und eines der praktischen Ratschläge, die du geben kannst, ist, hey, komm, lass uns in der Bibel lesen zusammen. Ich koche dir was zu essen und dann lesen wir gemeinsam in Gottes Wort und wir ernähren uns. Geistliche Nahrung, auf unseren Leib achten, Gemeinschaft, dem Herrn begegnen. Und dann als letztes, wir müssen aufstehen und das tun, wozu Gott uns berufen hat. Schlechteste, was wir tun können, wenn es uns schlecht geht, wenn wir emotional drin hängen, ist uns hinzusetzen und selbst Leid zu tun und nichts zu tun. Das ist kontraproduktiv. Da graben wir das Loch immer tiefer. Ich kenne es aus meinem Leben, was sehr wichtig war in diesen Zeiten, wo meine Freundin, das Mädel, wo ich gedacht habe, die werde ich heiraten, wo die Schluss gemacht hat mit mir, solche Dinge, wo du halt wirklich, wo es dir nicht gut geht. Es war wichtig, mich nicht hängen zu lassen, sondern sagen, nee, Gott hat mich berufen, ich tue das weiter, egal wie ich mich fühle. Ich denke an den John Corson, einen Pastor in Amerika, der seine Frau verloren hat, seine erste, bei einem Autounfall, und dann ein paar Jahre später seine älteste Tochter. Und er hat erzählt, dass viele Leute ihm gesagt haben, nimm dir eine Auszeit, fahr erstmal auf Urlaub. Und er hat gesagt, nee, ich muss gerade in dieser Zeit, ich muss weitermachen in meiner Berufung, dort, wo Gott mich hingestellt hat. Und er hat gesagt, die Ratschläge waren gut gemeint von den Leuten, aber das Allerbeste für ihn war, beschäftigt zu bleiben und es weiter zu tun, weiter zu dienen. Joni Erickson hat es mal gesagt auf einem Vortrag, wo ich sie in Wien gehört habe, wo sie gesagt hat, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, der Person zu dienen. Seht ihr, dass wir von uns selber wegschauen, wie es uns geht, unseren Emotionen, unseren Enttäuschungen, und dass wir auf den Herrn schauen und auf die anderen, dass wir anfangen zu dienen. Und das ist oft die beste Therapie. Also auch das ist ein sehr praktischer Tipp, wie wir aus dem Loch rauskommen. Gott sagt zu Elia, ich habe drei Sachen für dich. Du musst drei Leute salben. Hazael zum König über Aram. Und er hat Israel gerichtet. Gott hat diesen König, diese Nation verwendet, um Israel zu richten. Und Jehu, den Sohn des Nimshi. Er hat Jehu gebraucht, um die Familie von Ahab und Isabel zu richten. Und dann Elisa als sein Nachfolger und als sein Lehrling, als seinen Begleiter. Gott hat ihm einen Mann zur Seite gestellt. Er ist so gut. Und in den Zeiten brauchen wir einen wahren Freund, wo wir ein bisschen drin hängen. Und was interessant ist, das Einzige, was Elia getan hat, ist Elisa zu salben. Die zwei anderen Männer hat dann später Elisa für ihn gesalbt. Da war Elia schon von der Bildfläche verschwunden. Ich finde das interessant, diesen Aspekt von Jüngerschaft, wo Elisa in die Berufung des Elia hineinwächst und in seine Fußstapfen tritt und das, was eigentlich sein Dienst wäre, weiterführt. Seht ihr, das war auch ein Problem von Elia. Er hat gedacht, ich bin der Einzige, das Reich Gottes, alles hängt von mir ab. Ich bin der Einzige. Und Gott sagt, nee, es sind noch, ich glaube, 7000 andere. Oder was hat er gesagt? Im Vers 18 sagt er das, ich habe 7000 in Israel übergelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elisa war einer von denen. Auch das ist hilfreich, mal einen Schritt zurück zu machen und zu sehen, ja, Gott sitzt noch immer auf dem Thron und sein Reich wird nicht mit mir untergehen. Dieser Druck, der auf mir lastet, das ist dann... Es gibt noch mehrere und Gott ist treu, er hat die Kontrolle. Vers 17, es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entkommt, den wird Jehu töten, wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Also Gericht hier über die Gottlosen, die nicht umgekehrt sind. Aber ich habe in 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafas, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Elisa war ein treuer Mann. Er war einer von diesen 7000, die gesagt haben, ich beuge mein Knie nicht vor dem Baal, ich bin dem Herrn treu. Einer von denen, der gesagt hat wie Josua, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und Elisa war kein Prophet, er war ein ganz normaler Bauer, ein Landwirt. Hat seinen Job gemacht und war dem Herrn treu, dort, wo er ihn hingestellt hat. Und von da beruft der Herr Elisa weg in den Dienst zum Propheten. Wir sehen es immer in der Bibel. Gott beruft Menschen, die nicht faul sind, sondern beschäftigt sind. Menschen, die treu sind an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hat. Die beruft er dann zu vielleicht sichtbareren Diensten oder ich möchte nicht sagen größeren, weil alles, was wir für den Herrn tun, ist Gottesdienst und ist gleich großartig und gleich groß. Manchmal haben Leute so die Vorstellung, ja, ich bin gerade arbeitslos und ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht gehe ich in den Gemeindedienst, vielleicht werde ich Prediger. Nee, das ist nicht so. Gott beruft beschäftigte Leute. Hier Elisa von dem Gespann weg. Mose, als er die Herde gehütet hat. Selbe mit David. Die waren treu dort, wo Gott sie hingestellt hat. So ein Mann war Elisa, er war treu. Und wir sehen, er war ein wohlhabender Mann. Er hatte 12 Gespanne. Das war viel. Heute würde man vielleicht sagen, 12 Traktoren. Da kann man jede Menge Boden bewirtschaften. Und in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, je mehr Ertrag du hast, je mehr Fläche du bewirtschaften kannst, desto reicher bist du. Er war ein wohlhabender Mann. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Das war die Berufung. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehr um. Denn was habe ich dir getan? Ich bin kein Assi. Klar, verabschiede ich hier von deinen Eltern. Und dann komm mit mir. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Er bricht hier all seine Brücken ab. Gott hat mich berufen. Ich schaue nicht mehr zurück. Jesus hat gesagt, das ist die Einstellung, die ich in meinen Nachfolgern sehen will. Er hat gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, ein ungeteiltes Herz. Jesus hat jeden Einzelnen von uns in seine Nachfolge gerufen. Und er soll nicht wankelmütige sein, von denen Jakobus spricht, die hin und her getrieben sind mit jeder Meereswoge und mit einem Bein in der Welt, mit einem Bein beim Herrn und faule Kompromisse. Und Gott sagt, folg mir nach. Schau nicht zurück. Wenn ich dich gerufen habe, oh, in Ägypten, da hat man Zwiebel und Knoblauch und die tollen Dinge. Ach, wären wir doch wieder zurück in der Welt. Da konnte ich Steuern hinterziehen und mehr Kohle machen als jetzt. Und Mädels und Saufen und Partys und ach. Gott sei Dank hat Gott uns freigemacht zu einem heilen Lebensstil. Und wir brauchen diese Bestimmtheit, weil auch wenn wir Jesus nachfolgen, wir werden durch schwierige Zeiten gehen. Durch Wüstenzeiten, durch trockene Zeiten manchmal, durch Herausforderungen. Leute werden uns vielleicht auslachen. Wir werden Probleme haben, die wir vielleicht nicht hätten, wenn wir nicht Christen wären. Und da brauchen wir diese Bestimmtheit. Ich habe die Hand an den Pflug gelegt, ich schaue nicht mehr zurück. So ein Mann war Elisa. Er war ein treuer Mann im Kleinen, wo Gott ihn hingestellt hat. Er war verfügbar, hat die Stimme des Herrn gehört und er ist voll kompromisslos nachgefolgt. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Seht ihr, auch Elisa hat klein angefangen. Das ist das Prinzip im Reich Gottes. Hat angefangen, dass er Elia persönlich bedient hat. Ganz praktisch. Und dann später ist er auch zu einem geworden, der Könige konfrontiert hat und Könige eingesetzt hat, der Feuer vom Himmel gerufen hat, Tote auferweckt hat. Aber es hat begonnen, ganz praktischen, einfachen Dienst für seinen, weiß nicht, wie man sagen soll, seinem Pastor, seinem Vorgesetzten, seinem Lehrer. Das ist Jüngerschaft. Und Jesus sagt, wenn wir treu sind in diesen kleinen Dingen, dann wird er uns über mehr setzen. Wunderbarer Mann, der Elisa, Elia auch. Wunderbare Vorbilder, die wir hier haben. Also, wenn du gerade in so einer Zeit bist, wo du entmutigt bist, lern von diesen Prinzipien. Schlaf erst mal drüber. Ich glaube, Warren Wiersbe hat gesagt, er hat an Pastoren geschrieben und gesagt, triff nie eine wichtige Entscheidung am Montag. Weil sonntags, wenn wir geistlich dienen, da powert man sich aus. Ihr kennt das sicher. Dann ist man am nächsten Tag vielleicht mal ein bisschen schlapp. Und das ist okay, dann ruh dich erst mal aus. Erhol dich, ernähr dich richtig. Und dann lass uns nicht Gemeinschaft vernachlässigen. Auch das ist was Wichtiges. Und das Brot von seinem Wort und das Wasser seines Geistes, dass wir den Herrn suchen. Wir wollen uns nicht isolieren vom Herrn, von seinem Wort oder von Geschwistern. Und bleib dran. Verkriech dich nicht, sondern bleib dran in dem, wozu Gott dich berufen hat. Bleib aktiv für ihn. Und Gott wird treu sein. Er wird dir einen Elisa zur Seite stellen, wird dir irgendeinen Engel schicken, der dir Futter bringt. Er wird dir begegnen, dich neu aufrichten. Und lass uns auch von Elisa lernen, wirklich hingegebene Menschen zu sein, die fleißig sind, die verfügbar sind, die auf Gottes Stimme hören und die bereit sind, im Kleinen zu dienen. Das ist wahre Größe, wahre Charaktergröße im Reich Gottes. Und solche Menschen sind Menschen, die Gott sucht, die er gebrauchen will. Amen. Vater, wir danken dir für dieses Kapitel. Wir danken dir für diese Vorbilder im Glauben. Und Gott, ich danke dir, dass du uns diese Glaubenshelden nicht nur an ihren Höhepunkten zeigst, sondern auch, wo sie ein bisschen drin hängen, wo sie Mist bauen, wo sie davonlaufen von der Berufung, die du für sie hast, wo sie sich hängen lassen. Und ich danke dir, Gott, dass wir hier auch lernen können, wie liebevoll und zärtlich und Ja, wunderbar, du bist Herr. Du verdammst ihn nicht, sondern du ermutigst ihn und du fütterst ihm und berufst ihm neu. Und ich danke dir, dass wir einfach wieder aufstehen dürfen und weitergehen dürfen, dass so ein Durchhänger nicht das Ende ist von allem. Das Ende, dass du uns nimmer gebrauchen willst, dass wir uns unbrauchbar machen. Ich danke dir für deine Geduld, Herr. Und ich danke dir, Gott, für das Vorrecht, dass du uns berufen hast, dir nachzufolgen. Das ist wunderbar. Ich danke dir, dass wir dir dienen dürfen. Und stärke uns, rüst uns zu, Vater. Segne jeden einzelnen von den Geschwistern her für die Aufgabe, die du diese Woche noch für ihn oder sie hast. Es ist wunderbar, dir zu dienen. Und ich danke dir, dass wir alles, was wir tun, dir tun dürfen. Du bist unser Elia. Ich danke dir dafür, Herr. Und Herr, wir wollen es mit Freude tun und mit Begeisterung, dass wir dir dienen dürfen. Das ist ein Vorrecht.